Spuren der Arbeit. Geschichten von Jobs und Widerstand. Dem Schwachsinn auf den Leim gehen. Von Ned Kelly. Ich wurde 6 Tage vor Weihnachten gefeuert. Ich hatte schon seit Monaten darauf gewartet. Ich hatte mich darum bemüht, meine KollegInnen in meinem beschissenen Job zu organisieren, und das Management hatte mich als Unruhestifterin abgestempelt. Monatelang hatte ich es mit lächerlichen Verwarnungen und ausdrücklichen Versuchen zu tun, mich zum Schweigen zu bringen. Ein neuer angehender Manager, der den Job nicht beherrschte, stand bloß herum und bellte uns Befehle zu, was die Leute nervös und hibbelig machte. Ich bat ihn, das Mikromanagement einzuschränken, und er explodierte und schrie mich an. Ich bekam ein Vermerk wegen unprofessionellen Verhaltens. Meine KollegInnen und ich mussten uns ständig mit beleidigenden Kunden herumschlagen, und ein Manager hatte die Angewohnheit, uns vor ihnen schlecht zu machen. Meine KollegInnen kamen zu mir, um ihren Stress abzulassen und um zu beschreiben, wie sie sich beleidigt, unterminiert und abgewertet fühlten. Das Management bekam Wind von diesen Gesprächen, und ich bekam eine Abmahnung wegen Schaffung einer negativen Arbeitsumgebung. Sie wollten mich schon lange loswerden, aber ich war eine verdammt gute Arbeiterin und ich habe ihnen nicht viel Gelegenheiten gegeben. Kurz vor Weihnachten fanden sie ihre Gelegenheit. In einem belanglosen Streit über 1,50 $. 2 Tage später war ich weg. Mit einem Entlassungsprozess, der so demütigend und beschämend und erniedrigend wie nur irgend möglich sein sollte. Als ich nach meiner Entlassung meine Uniform auszog, wartete ein männlicher Vorgesetzter buchstäblich direkt vor der Tür der Frauenumkleide und weigerte sich, mich meine eigene schmutzige Kleidung in den Wäschebehälter werfen zu lassen. Ich wurde aus dem Gebäude eskortiert, wie eine gefährliche Person, der man nicht zutrauen konnte, auf dem Weg nach draußen nicht die Glühbirnen zu stehlen. Vergessen wir einfach, dass ich in den letzten 2,5 Jahren fast mein gesamtes Leben in diesem Gebäude verbracht hatte, für sie gearbeitet hatte, in jeden Aspekt des Betriebs involviert war und endlosen Reichtum für sie geschaffen hatte. Jetzt konnte man mir nicht mehr zutrauen, allein im Treppenhaus zu sein. Ich wusste, dass die Kündigung kommen würde, als sie die Worte »Trennung des Arbeitsverhältnisses« sagten. Verlor ich trotzdem für einen Moment den Boden unter den Füßen. Ich ging an diesem Tag zu Fuß nach Hause und nahm einen langen, ausufernden Weg. Mein Mann war auf der Arbeit, bei seinem saisonalen Bereitschaftsdienst, und ich wollte es ihm nicht am Telefon sagen. Ich war unsere Hauptverdienerin, und ich wollte nicht, dass er für den Rest seiner Schicht und seiner Busfahrt nach Hause ausflippte. Aber er rief mich an, als er Feierabend hatte, wie er es normalerweise tut, und fragte mich, wie mein Tag war. Weißt du, es war gut.
Ja, es ist nichts Verrücktes passiert?
Fragte er, denn verrückte Sachen passierten so oft. Nun, irgendwie schon. Aber wir reden darüber, wenn du hier bist.
Du wurdest aber nicht gefeuert.
Baby, doch. Ich wurde gefeuert. Ich brauchte 5 Minuten, um ihn davon zu überzeugen, dass ich keinen Scherz gemacht hatte. In den nächsten Tagen klingelte mein Telefon ununterbrochen, mein Facebook-Account explodierte, ich wurde mit Nachrichten von KollegInnen überschwemmt.
Wie können die das wagen?
Du bist so viel besser als dieser Ort. Aber das ist Blödsinn. Die haben keine Ahnung, was sie getan haben.
Sie glaubten kein Wort von den Lügen des Managements. Aber die Feiertage kamen und die Leute waren mit ihren Familien beschäftigt. Eine Woche verging und mein Telefon hörte auf zu klingeln. Ich kenne das. Wenn man jede Woche sieht, wie eine neue Person gefeuert wird, ist es schwer, die Wut und Aufregung lange aufrechtzuerhalten. Warum ist unser Gedächtnis für Ungerechtigkeiten so kurz? Ich saß auf meiner Couch 2 Tage nach Weihnachten, überwältigt von Trägheit. Ein Haufen schmutziges Geschirr türmte sich ein paar Meter weiter hinter mir auf. Die Stapel von Büchern, für die ich plötzlich so viel Zeit hatte, verstaubten unangetastet. Meine Sportsachen waren in der Schublade. Ich brauchte eine Dusche und ich musste anfangen, über den nächsten Job nachzudenken. Aber alles, woran ich denken konnte, war die Enge in meiner Brust. Was wäre, wenn die Menschen es vergessen hätten? Was wäre, wenn die Menschen anfangen würden, ihnen zu glauben? Haben die Leute geglaubt, ich sei eine Diebin? Ich habe nicht notwendigerweise ein Problem damit, eine Firma zu bestehlen, die uns so effektiv bescheißt. Aber ich hatte es nicht getan. Das war ihre Geschichte. Ich erschauderte bei dem Gedanken, dass die Leute, mit denen ich so viel Zeit verbracht hatte, mich jetzt als Kriminelle, als Diebin abtun würden. Könnte diese eine Anschuldigung, die so hässliche Stigmata mit sich bringt, tatsächlich die Beziehung untergraben, die ich versucht habe zu schmieden? All die Arbeit, die ich getan hatte, all die Gespräche, die ich geführt habe, was, wenn sie alle umsonst waren? Jetzt war ich weg. Ich war zum Schweigen gebracht. Hatte ich meine Zeit verschwendet? Und was, wenn ich es getan hätte? Was sollte ich als nächstes tun? Ich würde mir einen Job suchen. Einen besseren. Ich habe einen Abschluss, ich bin klug, ich bin eine harte Arbeiterin. Es wird kein Problem sein. Oder? Was, wenn die ArbeitgeberInnen einen Blick auf dieses lügende, gewalttätige Wort werfen, gefeuert, und mich dann abweisen? Meine Familie wohnt weit weg, mein Mann arbeitet nur auf Abruf. Ich weiß, sie werden meinen Arbeitslosenantrag anfechten. Was werden wir tun, wenn ich keinen Job bekomme? Ich war nicht mehr beim Sozialamt, seit ich mit meiner eigenen alleinerziehenden Mutter von Bürokrat zu Bürokrat ging, um WIC und Lebensmittelmarken zu erbetteln. Gibt es überhaupt staatliche Hilfe für unverheiratete Erwachsene ohne Kinder? Was ist, wenn unsere Ersparnisse nicht ausreichen, um uns durchzubringen? Was, wenn einer von uns krank wird oder einen Unfall erleidet? Was wäre, wenn? Dieser verdammt kleine Satz hallte in meiner stillen Wohnung wieder. Ich hatte den ganzen Tag gesessen und nichts getan, aber mein Herzschlag beschleunigte sich, meine Atmung beschleunigte sich und ich hatte das Gefühl, als würde die Luft hinten in meinem Hals gegen eine Wand schlagen. Nein, ich habe das schon einmal gefühlt, aber das ist seit 12 Jahren nicht mehr passiert, seit sich meine Eltern scheiden ließen. Ruhig, mach ganz ruhig. Meine Augen schlossen sich, als meine Schultern runtersackten. Erst letztes Jahr, als ein Kollege gefeuert wurde, erzählte er mir, wie er auf seinem Balkon im 10. Stock stand, sich schrecklich und wertlos fühlte und er stellte fest,
wenn ich mich nur ein paar Zentimeter rüberlehnen würde, wäre alles vorbei.
Und ich sagte ihm, dass er verrückt sei, sich so zu fühlen, verrückt, sie in seinen Kopf zu lassen, verrückt, ein Wort von ihrem Schwachsinn zu glauben. Ich habe den Leuten jahrelang gepredigt und gepredigt und gepredigt. Wir sind besser als das. Lass dich nicht von ihnen einschüchtern. Lass dich nicht von der Angst, die sie kultivieren, kontrollieren. Glaub ihren Schwachsinn nicht. Aber meine Predigten halfen mir jetzt auch nicht, als mich die Wucht des Geschehens einholte. Mit geschlossenen Augen fühlte ich, wie sich scharfe Krallen über meine Brust schoben, sich zusammendrückten und die Luft heraushielten. Einatmen durch die Nase, ausatmen durch die Nase, mitzählen. 6 Sekunden für jedes Einatmen, 6 Sekunden für jedes Ausatmen. Dann startete ein weiteres verräterisches Wort, ein Angriff. Warum? Warum war ich so nachlässig? Warum hatte ich auch nur für eine Sekunde aufgehört, strategisch zu sein? Warum hatte ich in einem Moment der Unachtsamkeit alles weggeschmissen? Warum mache ich mir überhaupt die Mühe, wenn die Bösen immer gewinnen und die Niederlage so schmerzhaft ist? Ich begann unwillkürlich durch den Mund zu atmen, große keuchende Atemzüge und versuchte, die Luft durch meine Kehle nach unten zu drücken. Ich hatte mich nicht von der Couch bewegt, aber mein Herz pochte in meiner Brust, als wäre ich gerade 1 Meile in 6 Minuten gelaufen. Ich legte meine Hand darüber und drückte, im Bestreben, meinen Atem zu verlangsamen, während sich meine Brust zusammenzog und weiter zusammenzog. Durch die Nase rein, durch die Nase rein, durch die Nase rein. Ich kann nicht atmen. Du weißt, dass es Blödsinn ist. Du kommst schon klar. Niemand denkt, dass du gestohlen hast. Jeder durchschaut ihren Schwachsinn. Du wirst dafür stärker sein. Aber was wäre, wenn? Ich legte mich auf den Boden, fand die Kinderstellung, lag flach über den geöffneten Knien, die Arme nach vorne gestreckt und zwang meinen Mund zu schließen. Ich zwang mich langsamer zu atmen. Mein Körper zitterte bei der Anstrengung, mein Herz versuchte immer noch durch meine Brust zu platzen. Ich zwang mich zu glauben, dass die Luft meine Lunge, mein Herz, mein Kopf erreichte, obwohl mein Körper mir zurief, dass er ersticken würde. Durch die Nase ein, durch die Nase aus. Jeweils 6 Sekunden. Mein Mann machte mir einen Kräutertee. Und ein Freund kam zur Rettung mit ein paar spannungslösenden YouTube-Videos von lustigen Katzen und Marschkapellen. Ich entkam den Verheerungen einer ausgewachsenen Panikattacke. Aber warum war es überhaupt dazu gekommen? Ich weiß es besser. Ich meine, ich habe eine Analyse, nicht wahr? Ich wusste, dass sie mich feuern würden. Ich wusste, dass es um sie ging, um ihr Geld, um ihren rasenden Drang zur Akkumulation. Ich wusste, dass es darum ging, dass ich eine Bedrohung für ihre Macht darstellte. Gefeuert zu werden, sollte mir nur noch mehr zeigen, dass ich das Richtige tat, und zwar gut. Ich wusste, dass das kommen würde. Ich kannte ihre Tricks. Ich hatte mich vorbereitet. Verdammt, ich hatte sogar insgeheim darauf gehofft, damit ich mir die Qual ersparen konnte, jeden Tag an einen vergifteten, erniedrigenden Arbeitsplatz zu gehen. Wie haben sie es trotzdem geschafft, mich zu einem zitternden Haufen von Tränen und Panik zu reduzieren? Wir spielen hier kein Kinderspiel. Das ist die große Liga. Theorie heilt keine blauen Flecken. Jahrelang war ich in Analysen vertieft, führte meinen Untergrundkrieg, sehnte mich fast nach der Konfrontation. Und als sie ihren letzten, brutalen Schlag setzten, war ich wie gelähmt. Die besitzende Klasse führt einen Klassenkampf. Und dabei geht es nicht nur um wirtschaftliche Aspekte. Es ist ein psychologischer Albtraum. Es geht auch um unsere Psyche und unseren Körper. Und wenn wir hoffen, eine Chance zu haben, sollten wir besser unsere schwere Artillerie bereithalten. Denn was uns retten wird, ist nicht Theorie, Analyse oder Einsicht. Es ist Macht. Matt Kelly hat in Lebensmittelgeschäften, Kinos, Bibliotheken und Hotels gearbeitet und ist derzeit als Gewerkschaftsorganizerin tätig.